Ja, Hörspiel Studio 2.
Grüß Gott, hier spricht der Walter Schultheiß. Sie sind nicht zufällig der Regisseur.
Doch, Zoran Solomon. Worum geht's denn?
Also der Felix Hubi, der hat doch da seine Autobiografie geschrieben, den Roman Heimatjahre. Also und Sie bringen doch das jetzt als Hörspiel.
Herr Schultheiß,
ja?
Wollen Sie vielleicht mitmachen? Das wäre uns eine große Ehre.
Mitmachen? Ich denke, das Ding ist im Kasten. Ah, hören will ich.
Uns fehlt noch der Konferencier. Das ist höllisch schwer am Ende mit den ganzen Namen. Wir haben keinen gescheiten Schwaben gefunden.
Hallo, wenn's weiter nichts ist.
Heimatjahre. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem autobiografischen Roman von Felix Hubi. Bearbeitung und Regie Zoran Solomon. Erster Teil.
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Für mich war es immer ein Traum, Schriftsteller zu werden. Ich habe schon meine Freizeit zum Teil damit verbracht, kleine Stücke zu schreiben, als ich noch ein Kind war, also Dialoge zu schreiben. Und es war für mich ein ungeheurer Reiz dieses Schreibens, mich zu versenken in diese Geschichten, die Figuren zu erfinden, die dann auch angefangen haben zu leben und Dinge zu machen, die ich im Grunde gar nicht erwartet hatte, sodass ich manchmal geschrieben habe, einfach um zu erfahren, wie es weitergeht. Es war für mich immer auch ein Rückzugsgebiet zu schreiben.
Albert Ebinger stand vor der großen Landkarte, die er selbst auf Pappe aufgezogen und mit Reißnägeln an die Wand gepinnt hatte.
Man hätte es wissen müssen.
Ein roter Wollfaden, der sich in einer Zickzacklinie fast über die ganze Breite der Landschaften zog und immer dort die Richtung änderte, wo Ebinger eine Stecknadel gesetzt hatte, zeichnete den Verlauf der Front nach.
Ja, Albert, jetzt sagst du, mir hätt's wissen müssen, aber jetzt ist es zu spät. Wenigstens kommt der Russe nicht zu uns. Gerhard! Christian!
Hanna! Wo ist der Gerhard?
Ich bin doch da.
Und wo ist der Christian?
Christian! Wo bist du?
Da drunter ist er. Er schießt mit seinem Holzgewehr auf die Flugzeuge.
Geht ihr in den Keller. Ich hol ihn.
Kommt.
Christian!
Ich hab einen getroffen. Mama, ich hab einen getroffen.
Dummer Bub. Komm.
Ich hab doch einen getroffen.
Das war nur Abenteuer. Nur Abenteuer. Wir sind oft auch beim Nachbarn untergekrochen in seinem Kartoffelkeller. Wenn wieder Flieger gekommen sind, das alles war für mich ungeheuer spannend als Kind. Ich habe das gar nicht bedrückend erlebt, überhaupt nicht, sondern als Abenteuer.
Es war ein warmer Frühlingstag. Die Birken am Rande des Schulhofs zeigten das erste Grün. 17 Männer, der jüngste 52, der älteste 74 Jahre alt, standen in einer Reihe, der größte ganz links, der kleinste auf dem rechten Flügel. Jeder hatte ein Gewehr auf dem Kolben abgestellt, direkt neben dem rechten Fuß. Albert Ebinger stand den Männern gegenüber.
Lächerlich, ich werde euch in keine letzte Schlacht führen. Dort drüben steht der Leiterwagen, dort sammeln wir die Gewehr. Leute, für uns ist der Krieg vorbei.
Sie kommen, Herr Ebinger.
Abmarsch.
Aber die Franzosen, mir lassen sie nicht allein, Herr Ebinger.
Abmarsch! Abmarsch, hab ich gesagt. Auf geht's, Abmarsch!
Wer sind Sie?
Sie sprechen Deutsch?
Wer sind Sie, habe ich gefragt.
Albert Ebinger, Schulleiter hier in Fleckerhausen und der Ortsgruppenleiter.
Sie sind festgenommen.
Wo bringen Sie mich hin?
Zu der anderen Uzi.
Kann ich mich noch von meiner Familie verabschieden?
5 Minuten. Das Schulhaus wird unser Hauptquartier. Ihre Leute müssen da raus.
Luise! Luise! Hier, Wir nehmen mich mit.
Das dürfen die nicht.
Christian.
Doch, das dürfen wir.
Der Führer hat nur eine Wunderwaffe.
Christian.
Le garçon dit que le Führer a une arme miraculeuse. Miraculeuse, vous allez voir ça.
Doch. Der Führer hat ganz gewiss noch eine Wunderwaffe.
Wer heißt du denn, Junge?
Ich sag dir nicht, wie ich heiße.
Luise, ihr müsst aus unserer Wohnung raus. Die richtet da ihr Hauptquartier ein.
Und wo sollen wir hin?
Geht zu Marie Häfner. Die ist allein mit ihrem Töchterle und hat genug Platz.
Bekanntmachung! 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 Der Krieg ist aus! Also, der Krieg ist beendet! Ein Waffenstillstand ist unterschrieben! Bekanntmachung! Bekanntmachung!
Zwar trug die Gegend zwischen Tübingen, Böblingen und Steinebronn den Namen Schönbuch, aber an dieser Stelle wuchsen nur hohe, schlanke Tannen dicht an dicht und bildeten eine grüne Mauer. Der Pfad, der in einem jähen Anstieg nach rechts abbog, führte an einem ehemaligen Steinbruch vorbei und erreichte quasi von hinten den östlichen Teil des Dorfes, wo eine steil abfallende Straße zum Dorfkern von Fleckenhausen hinunterging. Hier stand auf beiden Seiten der Straße eine Reihe Bauernhäuser, die alle auf ähnliche Weise erbaut worden waren. Grob behauene Sandsteine bildeten einen etwa 2 Meter hohen Sockel. Über eine Steintreppe gelangte man zur Haustür im Erdgeschoss. Darüber befand sich meistens nur ein Stockwerk und einen Stock höher ein geräumiger Dachboden, Bühne genannt.
Ich kann dir ein Zimmer im ersten Stock anbieten, Luise. Da kannst du mit deiner Hanna schlafen. Es ist eigentlich das Schlafzimmer vom Anton und mir, aber seit er im Krieg ist, schlafe ich mit meiner Inge im Kinderzimmer. Die Buben, die können sich unterm Dach oben auf der Bühne einrichten. Oh,
dank dir, Marie. Das werde ich dir nie vergessen.
Lass gut sein, Luise.
Die Hanna und der Gerhard können dir beim Schaffen ein bisschen an die Hand gehen. Der Christian ist nur zu klein dafür.
Der kann mit meiner Inge unsere Hähne füttern und Milch mit dem Leiterwägele in die Molkerei fahren. Die beide verstanden sich doch so gut.
Auf jeden Fall kann ich dir ein bisschen helfen. Und falls dein Anton zurückkommt, suche ich uns sofort was anderes.
Wenn er nicht gefallen ist.
Hörst du es? Jetzt feiert sie ihren Sieg.
Da machen wir doch besser unsere eigene Musik. Wart, ich schalte Radio ein.
Nehmen Sie ihn. Einmal auch ich. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai.
So ein schönes Lied. Ich hab nur ein paar Fläschle Wein. Da mach ich jetzt eins auf.
Jetzt sind wir alle beide Strohwitwe.
Prost!
Prost!
Oh, aber du weißt wenigstens, wo dein Mann ist.
Der Anton kommt auch wieder zurück. Ganz bestimmt.
Kurz vor Weihnachten ist er noch einmal da gewesen. Ganz verändert hat er ausgesehen. Grau im Gesicht und Augen tief in ihrer Höhle. Wie er am 28. Dezember hat gehen müssen, hat er einen Marschbefehl an die Ostfront in der Tasche gehabt. Am ganzen Körper hat er zittert und hat geweint. Ich hab den vorher noch nie weinen sehen. Und jetzt ist schon März.
Ja, Marie, für dich ist es doch viel schlimmer als für mich. Vielleicht ist es ein kleiner Trost, dass wir so gut befreundet sind.
Hm? Ja, dabei bin ich doch bloß eine einfache Bäuerin. Und du bist Frau vom Schulleiter.
Ach, als ob das für mich eine Rolle spielen täte. Außerdem, wer weiß, ob mein Albert überhaupt jemals wieder Schulhalten darf. Er hat sich doch viel zu weit mit den Nazis eingelassen.
Wenn ich dran denke, wie mir dich alle beneidet haben damals, wie er sich in dich verliebt hat.
Verliebt, das hört sich schön an. Aber wenn einer seine Liebe nicht zeigen kann.
Wie meinst du denn das?
Ja, er war halt immer so weit weg. So, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. so fremd. Ja, er oder wir sind uns eigentlich immer fremd geblieben.
Das könnte ich jetzt von meinem Anton und mir gar nicht sagen.
Guck, da hätte ich viel mehr Grund, dich zu beneiden, Marie, als umgekehrt.
Prost!
Prost! Du wirst schon sehr. Alles wird wieder gut, Marie. Wie heißt es in dem Lied?
Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai.
Gerhard.
Ja.
Schläf schon.
Neu.
Marie Häfner hat gesagt, ihr Mann, Anton, kommt nicht mehr heim, weil er vielleicht gefallen ist.
Ja und?
Wenn er noch gefallen ist, muss er doch bloß wieder aufstehen.
Ach, Christian, schlaf endlich.
Ich hab mitgekriegt, wenn Frauen die Nachricht bekommen haben, dass ihre Männer gefallen sind. Das kam ja dann auch nach dem Krieg noch, diese Nachrichten, die Vermissten, von denen man dann erfahren hat, dass sie doch tot waren. Das war ein Schlag ins Kontor. Also mir ging es eigentlich seelisch schlechter in diesem Sommer als im Krieg, weil diese Nachwirkungen, das hat sich wie Mehltau übers Land gelegt. Da war noch nicht die Zeit, dass man richtig Luft holen konnte, muss man sagen.
Der erste Nachkriegssommer war sehr lang und sehr heiß. Bis in den späten September hinein lagen die Temperaturen oft tagelang über 30 Grad. Auch in den Nächten kühlte es kaum ab. In den Baracken des Lagers staute sich die Hitze. Da war es eine Wohltat für die Männer, dass die französische Kommandantur beschloss, die deutschen Gefangenen für sinnvolle Arbeiten außerhalb des Lagers einzusetzen. Albert Ebinger wurde zur Waldarbeit eingeteilt. Ein paar Kilometer vom Lager entfernt brachte man ihn und 23 weitere Häftlinge im Saal eines früheren Gasthofs am Rand eines kleinen Dorfes am Steilabfall der Schwäbischen Alb unter. Die 12 französischen Soldaten des Wachkommandos logierten in den Hotelzimmern des Haupthauses. Jeweils 6 von ihnen begleiteten das Arbeitskommando in den Wald und hielten mit ihren geladenen Gewehren Wache.
Ich bin Luise Ebinger. Ich suche meinen Mann.
Ebinger! Viens ici! Viens! Vite, vite!
Ach, Albert.
Wo sind die Kinder?
Bei der Tante Frieda. Den ganzen Weg zu Fuß, das wäre zu viel für sie gewesen. Ja. Pass auf, ich habe mir alles notiert.
Wir könnten uns dort drüber auf den Baumstamm setzen.
Baumfest!
Also... Erstens. Wie sieht's mit dem Geld aus? Weißt, ich gehe halt immer auf die Sparkasse und heb was ab, aber wie lang wird es reichen?
Da brauchst du dir vorerst keine Sorgen machen.
Zweitens, die Vorfenster in unserer Wohnung, die müsste doch schon längst raus.
Solange die Franzosen drin sind, machen wir da gar nichts.
Drittens, wo sind denn die Unterlage für die Krankenversicherung?
In der untersten Schublade, links, in meinem Schreibtisch.
Und der Schlüssel dazu?
Ein Klavier. Klein links, wenn du den Deckel aufmachst.
Ich glaube, jetzt habe ich alles. Kann ich dir denn das nächste Mal frische Kleider mitbringen?
Das wäre gut.
Und jetzt sag, wie geht's dir denn?
Siehst es ja. Hier draußen gibt's verhältnismäßig anständiges Essen und wir sind an der frischen Luft.
Der Christian, der kommt in 2 Wochen in Schule.
Schade, dass ich da dabei sein kann.
Es ist halt, wie es ist.
Zum Glück bist du eine starke Frau.
L'entretien est terminé. Die Zeit ist um.
Bekanntmachung! Bekanntmachung! Am Freitag ab 9 Uhr erfolgt die Ausgabe der Lebensmittelkarte. Nächster Montag findet die Losziehung für die Holzsammellose statt. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass nur das Sammler am Boden liege, denn Holzes erlaubt ist.
Schumann, sind Sie Marie Häffner?
Ja, die bin ich. Was gibt's?
Wohnt Frau Luise Ebbinger bei Ihnen?
Ja, vorübergehend. Sie ist mit den Kindern hinten im Garten. Tut Pflaumen runter. Soll ich sie holen?
Nein. Sagen Sie ihr nur, dass ihr die Wohnung im Schulhaus wieder zur Verfügung steht. Mein Kommando wird Fleckenhausen verlassen. Au revoir, Madame.
Luise? Luise?
Was ist denn, Marie?
Du darfst in deine Wohnung zurück. Da ist gerade einer von den Franzosen da gewesen. Du darfst ins Schulhaus zurück.
Was? Hanna, Gerhard, Christian.
Ja, Mutter?
Was ist denn, Mama?
Wir dürfen in unsere Wohnung zurück.
Kommt dann auch der Vater wieder heim?
Das weiß ich nicht. Wo ist denn jetzt der Christian schon wieder? Christian! Christian!
Ja, Mama?
Wir dürfen wieder heim ins Schulhaus, Christian.
Ich bleib aber noch eine Weile bei der Frau Häfner.
Was?
Ich muss doch die Henne füttern und mich ums Käble kümmern.
Du kannst ja auch jeden Tag vorbeikommen. Und auch am Rechte sehr, Christian.
Acht Tage lang putzte Luise Ebbinger in einem wahren Furor die fünf Zimmer, die große Küche, die Speisekammer und sogar den Dachboden, ließ keine Ecke und keinen Winkel aus. Weil es weder Seife noch Waschpulver gab, verwendete sie fast kochendes Wasser, sodass ihre Hände krebsrot aussahen, wenn sie sie aus dem Putzeimer zog. Obwohl es draußen schrecklich kalt war, ließ sie alle Fenster sperrangelweit offen stehen, um den Geruch von Zigarettenrauch, Männerschweiß und schalem Bier zu vertreiben. Die französischen Soldaten hatten die Wohnung nicht mehr als 2 Monate mit Beschlag belegt. Ihre Spuren wollte Luise tilgen bis auf den letzten Rest.
Jetzt wird unser Vater sicher auch bald heimkommen.
Das war aber ein Trugschluss. Es sollte noch 2 Jahre dauern, bis Albert Ebbinger aus dem Lager entlassen wurde. Bei anderen ging es schneller. Sogar bei manchen, die in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen waren.
Marie! Inge! Höre doch! Was hat unsere Nachbarin denn?
Inge!
Inge!
Marie!
Geh doch einmal und guck!
Komm schnell! Da
ankommt! Der Papa!
Inge, mein Kind, ich seh aus wie eine Vogelscheuche, gell?
Garrett, Papa, Garrett.
Anton?
Also, da bin ich wieder.
Einmal, das weiß ich, da kam ein Nachbar zurück und da ging ein Mann durchs Dorf, abgerissen in alten Militärklamotten. Und ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das muss kurz nach dem Krieg gewesen sein. Nachher hat sich herausgestellt, der hat sich durchgeschlagen selber. Und der ging durchs Dorf. Und ich habe ihn gesehen von unserer Wohnung oben im Schulhaus aus, wie er dann unten um die Kurve kam und dann den Berg hoch ging nach Hause. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie das ist, weil die Frau hatte nicht erwartet. Ich habe es nicht miterlebt. Aber in meiner Fantasie war das dann, der Mann ist plötzlich wieder da, man wusste nicht, lebt er, lebt er nicht, und dann steht er unter der Tür. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Schon früh im November fing es an zu schneien. Nach 3 Tagen lag der Schnee fast 1 Meter hoch. Anfang Dezember wurde es sehr viel kälter. Das ganze vom Krieg geschundene Land litt unter arktischen Temperaturen. In den Städten starben tausende Menschen den Kältetod. Aber auch im Dorf war dem Frost plötzlich hilflos ausgeliefert, wer nicht in den warmen Jahreszeiten vorgesorgt und einen großen Holzvorrat angelegt hatte. Kohlen gab es schon lange nicht mehr und Strom nur 2 Stunden am Tag. Manchmal auch tagelang gar nicht.
Frau Ebbinger! Frau Ebbinger! Da ist eine Karte von Ihrem Mann.
Danke. Kinder! Kinder! Post vom Vater. Setzt euch da.
Lies doch.
Also, liebe Luise, liebe Kinder. Sie machen mir keine Hoffnung. Niemand weiß, wie lange ich noch hier bleiben muss.
Also kommt er doch nicht zu Weihnachten.
Wo ist der Christian? Der macht mich wahnsinnig, der Bub.
Er hat gesagt, er geht in den Wald.
Was, bei der Kälte? Es wird bald dunkel. Christian!
Ich komm ja schon, Mama.
Na, wo hast du dich jetzt schon wieder rumtrieben?
Ich hab einen riesigen Hirsch gesehen, ganz nah. Ich glaub, es ist ein 14-Ender gewesen. Er hat ganz traurig geguckt. Ich glaub, seine Kinder haben Hunger.
Oh, woher weißt du, dass der Kinder hat?
Ich weiß es halt. Was steht auf der Karte? Kommt der Papa heim?
Weihnachten hat es diesmal im Haus Ebinger keinen Weihnachtsbaum gegeben. Und es gab auch nur ganz kleine Geschenke. Als die Kinder die Päckchen auspacken durften, sah man Hanna, Gerhard und Christian die Enttäuschung an den Gesichtern an. Alle drei hatten selbstgestrickte Socken gekriegt.
Mama, du hast doch eine Tante in Amerika, gell?
Ja, Bäsle. Also das ist meine Cousine Hilde.
Die haben doch keinen Krieg in Amerika. Denn er geht's gut, oder?
Ja. Und?
Wir können doch der Tante Hilde einen Brief schreiben und sie fragen, ob sie uns mag.
Sie mag uns sogar ganz bestimmt.
Dann soll sie uns ein paar Geschenke schicken. Ich will einen Fußball.
Oh Gott, jetzt spinnst du aber ein bisschen, Christian.
Überhaupt nicht, Mama. Wir kicken doch immer bloß mit Saublase oder einem alten Gummiball, aus dem die Luft raus ist. Wenn ich einen richtigen Lederball hätte, wäre ich der König und könnte alles bestimmen.
Auch der Jahrhundertwinter 1946-47 ging zu Ende. Anfang März verschwanden die letzten Schneeflecken auf den Feldern und die Eisränder an den Bächen lösten sich im schnell dahinfließenden Wasser auf.
Marie!
Oh je, Luise!
Komm rein! Was ist denn? Wie siehst denn du aus? Wie ist Kätzle am Bauch? Bist du krank?
Viel schlimmer!
Jetzt sag bloß!
Der Anton geht fremd.
Was? Das glaube ich nicht.
Doch, er betrügt mich.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich hab schon eine ganze Weile befürchtet. Als Frau spürt man so etwas. Aber dann habe ich mir auch immer wieder gesagt, ich bild mir vielleicht was ein.
Ja, so wird's sein. Der ist doch gerade erst aus Russland heimgekommen.
Gestern war er bei ihr im Gartenhäusle.
Bei wem?
Bei der Katrin Lubinger.
Bei der Katrin? Deiner nächsten Nachbarin?
Eigentlich hat er aufs Feld wollen. Aber er hat unseren Gaul am Zaun von ihrem Grundstückle anbunden und ist mit ihrer verschwunden. Und man hat von draußen deutlich gehört, was drinnen passiert ist.
Sagt wer?
Die Christine Lauer. Sie ist mit ihrem Fahrrad vorbeikommen.
Ja, und die hat's dir natürlich prüfarm erzählen müssen.
Ja, heute Morgen, wie ich gerade beim Metzger eingekauft hab. Es ist ja von allem Anfang an nimmer so gewesen wie früher zwischen meinem Anton und mir. Seitdem er aus der Gefangenschaft heimgekommen ist.
Viele von den Männern, die im Krieg gewesen sind, sind verstört. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, was die durchgemacht haben.
Ja, aber warum lässt er es nimmer zu, dass ich ihn in den Arm nehme? Und warum nimmt er mich nimmer in den Arm?
Wenn jetzt mein Mann da wäre, der müsste mal mit deinem Anton sprechen. Der Albert, der hätte schon die richtigen Worte finden.
Ja, er hat immer gewusst, was zu tun ist, der Albert.
Man wusste natürlich, es gibt wenig Männer. Und man wusste im Dorf auch von Frauen, von einigen Frauen, die man Mannstoll nannte, die also versucht haben, um jeden Preis einen Kerl zu bekommen. Die anderen waren die, die also ihr Leid ein bisschen vor sich hergetragen haben und auch eine besondere Position hatten, weil sie Kriegerwitwen waren. Und dann gab es noch die, die ganz schnell wollten, dass ihre Männer für tot erklärt wurden, damit sie an die Rente kamen. Und über die ist man dann zum Teil auch hergezogen. Also die Frauen hatten es nicht leicht.
Es war zu warm für Mitte März. Das Thermometer neben der Haustür hatte 23 Grad gezeigt, als Luise Ebinger gegen 10 Uhr weggegangen war, um in ihrem Garten die Kartoffeln anzugießen. 17 Mal ging sie zum Bach und mit den vollen Gefäßen den ansteigenden Weg zu ihrem Garten wieder hinauf. Jetzt war aber die Zeit, sich ums Mittagessen zu kümmern. Die Schule war schon aus. Es herrschte Ruhe. Luise lief ums Haus herum zu dem Hof, wo man durch eine schrundige grüne Holztür zu einem kleinen Flur kam, von dem aus man in den Keller gelangte. Drei Treppenstufen in der anderen Richtung führten zum Treppenhaus hinauf. Jetzt spürte Luise die Müdigkeit in den Beinen und einen leichten, ziehenden Schmerz im Rücken. Vor der Glastür blieb sie erst einmal stehen, um zu Atem zu kommen. Sie kramte in ihrer Schürzentasche nach dem Schlüssel und als sie aufschließen wollte, bemerkte sie, dass die Wohnungstür nur angelehnt war. Die Tür zur Küche stand offen. Auf einem Stuhl am Kopfende des Tisches saß ein Mann. Als er Luises Schritte hörte, drehte er sich um. Albert Ebinger war nach Hause gekommen.
Papa! Papa!
Der Papa ist wieder da!
In der Speisekammer hatte Luise einen gerauchten Schinken aufbewahrt, der erst dann zubereitet werden sollte, wenn ihr Mann nach Hause kommen würde. Sie schnitt das Fleisch in Scheiben und kochte es mit einem Kilo Linsen, das sie ebenfalls schon seit längerem aufgehoben hatte. Und sie hatte noch genug Mehl, um Spätzle zu machen. Ein wahres Festmahl, zumal auch noch eine Flasche von dem Wein da war, den die Franzosen im Keller vergessen hatten. Am Tisch erzählte Albert von den vielen Leiden im Lager, von der Bösartigkeit des Lagerkommandanten und von der wunderbaren Kameradschaft unter den deutschen Gefangenen. Und er sagte nicht Lager, er sagte KZ.
Sind denn bei euch auch Leute vergast worden? Oder glaubst du das auch nicht, was mit der Jude passiert ist?
Hat das jetzt sein müssen, Gerhard?
Ich frag ja bloß.
Neu, Gerhard, bei uns ist niemand vergast worden. Und ich soll das Lager bei der Franzose auch wirklich nicht KZ nennen. Trotzdem, auch mir und meine Kameraden ist bitter Unrecht angetan worden. Man hat uns behandelt wie der letzte Dreck.
Uns ging's auch schlecht. Wir haben auch Hunger gehabt, Papa.
Tut mir leid. Ihr redet immer bloß von mir. Ich hab euch gar nicht zu Wort kommen lassen.
Macht ja nix. Wir haben ja noch Zeit genug. Oder musst du morgen gleich wieder in die Schule?
Ich muss vorerst überhaupt nicht mehr in die Schule. Vielleicht sogar nie mehr.
Wieso nicht?
Weil es mir die Franzosen verboten haben.
Aber dann wärst du ja gar kein Lehrer mehr.
So kann's kommen.
Aber was willst du denn sonst machen?
Jetzt lasse doch euren Vater erst mal richtig heimkommen, Kinder. Ab ins Bett.
Gute Nacht, Papa.
Gute Nacht, Christian.
Gute Nacht.
Müssen wir dann wieder aus dem Schulhaus raus?
Hört mal's ab, Hanna.
Die haben sich so verändert, die Kinder.
2,5 Jahre. Das ist für sie eine lange Zeit. Sie haben dich so vermisst.
Ich nehme mir jetzt Zeit für sie.
Es wird schon bald alles sein wie früher.
Was gibt's Neues im Dorf?
Der Anton Häfner betrügt seine Marie. Mit der Lubinger.
Hanno, Hanno. Er kommt aus dem Krieg zurück und... Ha, sowas.
Vielleicht kannst du mal mit ihm reden.
Ich muss mich jetzt erst mal um meine Sache kümmern, Luise. Um unsere Sache.
Herein. Grüß Gott, Herr Oberschulrat.
Herr Ebinger, nehmen Sie Platz.
Danke.
Ihr Gesuch hat mich überrascht. Immerhin waren Sie ein aktives Mitglied der Partei.
Ich habe mitgemacht, ja. Das tät ich auch nie bestreiten. Aber wenn Sie sich die Mühe machen wollen, in Fleckenhausen Erkundigungen einzuziehen...
Das nützt doch nichts. Mir entscheidet sowieso nichts. Wenn die Franzosen beschließen, dass Sie wieder unterrichten dürfen, dann muss ich nur die Schule für Sie finden.
Wie eine Schule finden?
Naja, das Urteil könnte lauten Arbeitsverbot oder Lehrerlaubnis mit Kreisverbot oder das gleiche aber mit Ortsverbot. Dann könnte ich Sie hier in Tübingen wieder anstellen. Aber eben nicht in Fleckenhausen.
Sie können also erst einmal gar nichts für mich tun.
Ich werde Ihre Eingabe weiterleiten. Ich werde nichts gegen Sie einwenden. Aber ich will Sie auch nicht empfehlen, Herr Ebinger.
Ich war immer ein guter Lehrer.
Ja, möglich. Aber Sie waren halt auch ein guter Propagandaredner, nicht wahr?
Es gab wieder einen Kaufladen im Dorf, wo man alles wieder bekommen hat nach und nach, was vorher nicht der Fall war. Man hat wieder Feste gefeiert, die man vorher nicht gefeiert hat. Also ich kann mich erinnern, wie man bei uns den Tisch ausgezogen hat und dann kam die ganze Familie angereist und man hat große Feste gefeiert. das war so. Und auf den Straßen waren plötzlich wieder Fahrzeuge und so. Also so nach und nach hat sich das Leben normalisiert, ohne dass man das jetzt im Detail wahrgenommen hätte. Man ist wieder ins Kino gegangen. Bei uns hat man das organisiert vom Dorf aus mit einem Lastwagen, auf dem die Leute dann nach Tübingen gefahren sind. Also so ging das Schritt um Schritt.
3 Jahre nach Kriegsende gab es immer noch Hunger, vor allem in Großstädten. Und in vielen Häusern war es noch kalt im Winter. Aber die Leute wollten immer mehr als bloß überleben. Manche waren besonders unternehmerisch und erfinderisch. So hat der Holzhändler Gottlieb Schätzle irgendwo billig einen Lastwagen gekauft und ihn auf Holzvergaserbetrieb umgestellt. In einem riesigen Kessel, direkt hinter dem Führerhaus, wurden kleine Stücke Brennholz mit Sägespänen vermischt und in einer Hitze von über 1000 Grad Celsius unter wenig Luftzufuhr zu Holzkohle verbrannt. Das dabei entstehende Gas trieb die Kolben des Motors an. Dann hat der findige Herr Schätzle eines Tages 2 Bänke auf die Ladefläche geschraubt und so ist aus einem Lastwagen für Holz quasi ein Bus für Fahrgäste geworden.
Willkommen! Gottlieb Schätzle fährt am Sonntag mit seinem Lastwagen nach Tübingen ins Kino. Abfahrt 13 Uhr im Schulhof. Kostet Euromark 20 für Fahrt und Kino. Bekanntmachung! Bekanntmachung!
Da kommt der Schätzle mit seinem Omnibus.
Die Frauen haben sich ganz schön rausputzt. Dabei sind noch gar keine Männer da.
Außer dem Schätzle.
Die Christine Lauer hat sogar Seidestrumpf.
Die hat sich dort mit dem Stift auf die Wade gemalt. Da kommt sie, die Lubinger.
Die nimmt der Hanna nur den letzten Platz weg.
Lauf, Hanna, beeil dich.
Da, guck, der Schätzle nimmt schon leider. Die Lubinger steigt doch von her.
Sie hat's geschafft.
Jetzt sitzt am Platz.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die goldene Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten auf ihr hinaus.
Christian, Gerhard, kommet runter. Die Hanna ist wieder da.
Verzähl, was habt ihr gesehen im Kino?
Baron Münchhausen, ein Farbfilm.
Ich will auch mal ins Kino.
Ja, wir gehen bald alle ins Kino. Aber jetzt lass halt mal Hanna erzählen.
Der Baron Münchhausen, der ist zum Beispiel an den russischen Hof geschickt worden, wo damals die Zarin Katharina die Große regiert hat. Die verliebt sich sogar in ihn.
War er hübsch, der Baron?
Du weißt doch, wie gut der Hans Albers aussieht.
Und wie ist es mit der Lubinger und dem Schätzle gegangen?
Was soll denn das jetzt, Christian?
Wie gewünscht.
Ehrlich?
Ich verstehe kein Wort. Was schwätzt ihr denn da?
Sie ist zu ihm ins Führerhaus gestiegen. Und von da aus sind die ganze Zeit beieinander blieben. Die haben jetzt wirklich was miteinander. Der Schätzle und die Lubinger.
Noch einmal. Was schwätzt ihr denn da?
Also, das war so, Mama. Wie mir gehört haben, dass der Schätzle die Leute nach Tübingen ins Kino fährt, haben mir einen Plan gemacht.
Die Hanna hat der Frau Lubinger erzählt, der Schätzle, also der wollte, dass sie unbedingt mit ins Kino fährt und nicht der sogar den Platz im Führerhaus für sie freihalte. Alle andere haben ja auf den Bänk auf der Ladfläche von seinem Laster sitzen müssen.
Und der Gerhard hat dem Schätze gesagt, die Frau Lubinger hat gesagt, wenn sie neben ihm im Führerhaus sitzen könnt, dät sie ihm sogar was draufzahlen.
Und das, wenn ihr euch alles ausdenkt? Das ist ja wie eine Intrige im Film.
Aber es hat funktioniert. Sie sind gemeinsam im Führerhaus gefahren, nach Tübingen und zurück. Ach. Und am Ende auch noch heim zur Lubinger. Ich glaube, die Marie Häfner kann aufatmen.
Und dem Schätzle tut's auch gut. Der ist ja schon ewig allein.
Ich glaub's ja nicht, meine Kinder.
Und weißt, wem seine Idee das war?
Was soll ich das wissen?
Das war die Idee vom Christian.
Vom Christian?
Das ist mir eingefallen, wo ich neulich eine Oper im Radio gehört hab.
Im Neckartal, in einem kleinen Städtchen.
Liebe Hilde, du ahnst ja nicht, wie viel Freude dein Care-Paket bei uns ausgelöst. Ach, nein, nicht so schwülstig. Welche Freude du uns mit deinem Care-Paket gemacht hast. Uns geht es im Vergleich zu anderen gut, aber es fehlt halt doch an vielem. Die Kinder haben natürlich Wünsche, die man nicht so ernst nehmen muss. Der Reis und die Erdnussbutter helfen uns sehr und der Kaffee. Christian wünscht sich einen Fußball, aber das schreibe ich nur, weil er ewig deshalb an mir rummacht. Das muss wirklich nicht sein.
Anton?
Ja, Marie?
Da?
Was ist das?
Das ist doch ein Buch.
Was soll ich mit einem Buch?
Der Inge Vorleser, damit sie besser einschläft.
Also ich weiß nicht.
Aber ich. Hast nicht gesagt, du willst dich ein bisschen um sie kümmern?
Inge?
Ja, Papa?
Ich täte gern vorm Einschlafen was vorlesen.
Prima.
Eva und ihr kleiner Hund Hanni.
Hannibal.
Hannibal. Hatten gerade das Haus verlassen, als sich schwere, dunkle Gewitterwolken vom Westen her über das Dorf schoben.
Lass mich doch lesen.
Nein, nein, ich lese. Erste schwere Regentropfen fielen. Eva lief schneller und immer schneller. Ein greller, heller Blitz schoss aus dem Was?
Gewölk. Das ist doch ein komisches Wort, gell?
Ja, finde ich auch. Hannibal drängte sich ängstlich gegen die Beine des Mädchens. Eva versuchte, ihren vierbeinigen Freund zu beruhigen. Inge?
Du, Papa, warum ist denn die Mama jetzt immer nur so traurig?
Das geht jetzt vorbei.
Ist das auch wahr?
Ich verspreche dir's. Und jetzt schlaf.
Arbeit ist das Zentrale. Im Pietismus ist es ja so, das beste Beispiel sind die vielen Treppen in Stuttgart, die ein Bild von Pietismus sind. Man muss die Treppen hochgehen im Schweiß eines Angesichts und wenn man oben ist, wird man belohnt mit dem Blick in den Himmel. Mehr ist nicht. Außerdem gehört es zum Pietismus, dass man natürlich möglichst viel Geld verdient. Ja, in diesem Geist des Pietismus bin ich aufgewachsen. Der hat mich geprägt.
Tage und Wochen vergingen. Vom Schulamt bislang keine Nachricht. Im Frühling 1948 machte sich Albert schweren Herzens auf den Weg zu einem einstigen Schüler, der erst kürzlich die Leitung der väterlichen Holzfabrik übernommen hatte.
Ja, ich weiß nicht, Herr Ebinger. Im Büro haben wir nichts für Sie und bei allem anderen müssen Sie halt schwer körperlich schaffen.
Das bin ich gewöhnt. Ich habe 2 Jahre lang im Lager bei der Franzose im Wald geschafft.
Trotzdem, das fällt mir schwer, mir meinen eigenen Lehrer als Holzarbeiter vorzustellen.
Ich darf aber nicht mehr als Lehrer schaffen. Eines Tages vielleicht, aber vorerst nicht.
Ihr Nachbar, der Sonnewirt, der schafft doch bei uns als LKW-Fahrer. Sein Beifahrer will schon lang lieber ins Sägewerk. Könnte sie sich vorstellen...
Was müsst ihr denn da machen? Ich tät ja bestimmt nicht bloß mitfahren.
Neu. Sie müsstet natürlich auch beim Auf- und Abladen helfen. Wäret Sie mit einem Stundenlohn von 90 Pfennig einverstanden?
Ja. Ja, natürlich. Das ist wirklich großzügig für einen ungelernten Hilfsarbeiter.
Es ist ja sicher bloß vorübergehend. Bis ihr halt wieder Schule halten dürft.
Darauf kann ich nur hoffen.
Die Industrialisierung machte schnelle Fortschritte. In Sindelfingen war Daimler-Benz, später dann auch IBM. Und es fuhr eine kleine Bahn, deren Endbahnhof in unserem Heimatdorf war, die fuhr nach Sindelfingen und Böblingen. Und da fuhren die Daimler-Arbeiter. Und wer Daimler-Arbeiter war, der gehörte zum Adel der Arbeiterschaft.
Christian, wo kommst du denn her?
Ich hab denkt, ich hol die ab, Papa.
Grüß Gott, Herr Ebing.
Herr Häfner, waren Sie in Sindelfingen?
Ja, beim Daimler. Ich hab mich beworben.
Und? Hat's geklappt?
Ja, Christian.
Glückwunsch.
Aber entschuldigen Sie, Herr Häfner. Sie haben gerade eine Stelle bekommen. Sieht aber ganz besorgt und kriscremig aus.
Und wie soll ich aussehen?
Sie sollen ganz glücklich aussehen, Herr Häfner.
Ja. Ich komme in das Büro von dem Personalchef. Und wer sitzt da am Tisch?
Wer?
Der Hauptmann Zeininger.
Sie müssen uns nicht alles erzählen, Herr Häfner. Wenn das für Sie...
Wer ist Hauptmann Zeininger?
Christian.
Lass den Mann erzählen, Papa.
Koordinaten 17.2, Abschnitt Q, vor Stalingrad.
Sie waren in Stalingrad, Herr Häfner?
Ja, dieser Zeininger hat mich damals beinahe wegen Meuterei fürs Kriegsgericht gebracht. Befehlsverweigerung. Beinahe. Aber dann habe ich den Befehl doch ausgeführt, wie es sich gehört.
Was ist das? Stalingrad, Papa?
Der Stoßtrupp war ein Himmelfahrtskommando und hat absolut nichts mitbringen können. Wir waren nur noch 3 Mann, als wir zurückgekommen sind. 9 Mann sind gefallen. Und es hat der befohlen. Dieser Zeininger.
Entschuldigen Sie, dass ich überhaupt frage.
Was ist ein Himmelfahrtskommando?
Hat er Sie erkannt?
Ja, hat er. Ich habe gesagt, der Krieg ist doch vorbei. Und er hat mir einen Vertrag gegeben. Und ich habe unterschrieben.
Gut. Gut, dass Sie unterschrieben haben.
Ja, aber dann habe ich ihm alles gesagt. Alles, was ich von ihm halt und alles, was mir am Herzen liegt. Ich wusste, dass es so kommen muss. Und ich habe ihn gebeten, den Befehl zurückzuziehen. Ich fühle mich schuldig. Als hätte ich meine Kameraden umgebracht, mit eigener Hand ermordet.
Und jetzt?
Er hat den Vertrag zurückhaben wollen, als ich das gesagt habe. Der liedrige Hund. Aber ich habe ihn dem nicht zurückgegeben. Ich werde am nächsten Erster mit Schaffen anfangen.
Die Marie wird sich freuen. Und die Inge. Die Inge wird sehr glücklich sein. Sie werden jetzt alle 3 sehr glücklich miteinander.
Schon recht, Herr Ebinger. Schon recht. Ich weiß, was Sie sagen wollen.
Noch hatte es nicht geschneit, aber die Regenpfützen waren bereits mit einer hauchdünnen, spiegelnden Eisschicht überzogen. Das Jahr 1948 ging zu Ende. Es war schon Anfang Dezember, aber Christian trug noch kurze Hosen und seine nackten Füße steckten in den zu großen Schuhen, die er von seinem Bruder Gerhard geerbt hatte. Christian rannte den ganzen Weg von der Post nach Hause. Die Last auf seiner Schulter drückte ihn fast zu Boden. Aber er hielt nicht an, um zu verschnaufen.
Mama, Gerhard, Hanna, ein Paket aus Amerika, von der Tante Hilde.
Zeige mal,
lass her.
Langsam, langsam, Ruhe.
Mein Ball, mein Ball, mein Ball, mein Ball.
Kannst du nicht warten?
Ich hole Pump.
Hier, 2 Jacke, 2 neue Jacke. Das wäre die Schulkittel für euren Vater.
Guck mal, die Schuhe. Die passen mir. Die sind ja nur wie neu.
Oh, Erdnussbutter. Schokolade. Man glaubt's ja nicht. Oh, die gute Tante Hilde.
Ich hab einen Lederball. Ich hab einen Lederball.
Gib her.
Pump weiter. Schneller.
So ein schönes Leder.
Los, pump doch
so
weiter.
Sauber gemacht.
Jetzt bestimm ich, wer mitspielen darf und wer nicht. Was wird denn das? Das ist ja gar kein Ball.
Das ist ja Eis.
Das ist ein American Football.
Was?
Und so seht ihre Bälle halt aus.
Nein,
oh,
nein,
Christian,
nein,
bleib
nein.
Da, Christian!
Luise?
Ja?
Lies mal das da.
Was ist das?
Lies halt.
Teilen wir Ihnen mit, dass Sie ab 1. Dezember 1949 in den Schuldienst zurückkehren können. Es wird Ihnen ein Ortsverbot auferlegt. Ihr Tätigkeitsort wird in Südwürttemberg Hohenzollern sein, in Tübingen Lustnau. Melden Sie sich dort in der Volksschule bei Rektor Georg Münch.
Ja, ich fasse es nicht. Luise, Ich darf wieder Schule halten. Und den Mint, den kenne ich, der hat nichts gegen mich. Und nach Luschner, das sind 10 Kilometer, die kann ich mit dem Fahrrad fahren.
Es dauerte nur wenige Monate und Albert Ebinger durfte wieder in der Fleckenhauser Schule unterrichten. Sein Weg ins Klassenzimmer führte nun nur noch aus der Wohnung eine Treppe hinunter ins Erdgeschoss.
Guten Morgen, Kinder!
Guten Morgen, Herr Ebinger!
Wer der Schiller war und wer der Mörike, wer der Hölderlin und wer der Uhland, das muss ein Schwabe wissen. Ich verzähl's euch. Und dann lese ich euch von jedem ein Stückle vor, dass ihr durchaus verstehen werdet.
Luise, komm rein.
Ich hab keine Zeit. Aber ich hab dir noch schnell sagen wollen, dass mein Albert wieder hier im Fleckenhause Schule halten darf.
Wunderbar. Das ist doch wunderbar.
Sieht fast so aus, als hätten wir die Probleme mit unseren Männern hinter uns.
Ja, mein Anton schafft jetzt beim Daimler.
Ich hab's gehört. Und auch sonst ist er, scheint's zur Vernunft kommen.
Ja, so ist er halt. Er kann nicht links, er kann nicht rechts. Er muss allerweil geradeaus. Wie ein Gaul. Das ist alles.
Mein Albert hat sich verändert. Er hat begriffen, was für Fehler er gemacht hat. Und er bereut sie.
Ja, ja. Gell? Sei demutig, sein größter Stolz.
Erste Sonnentage überzogen das Land. Die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium stand an. Ab 1. April sollte Christian in die höhere Schule nach Tübingen kommen. Vorausgesetzt, er würde die Prüfung bestehen.
Er wird es schon schaffen. Er ist zwar faul, aber gescheit genug.
Faul ist er nicht. Er hat bloß zu viel dummes Zeug im Kopf. Er interessiert sich halt für einen Haufen Sachen.
Aber am wenigsten für die Schule. Der Bub lebt manchmal nur in seiner Fantasie.
Christian bestand die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium. Hanna hatte sich als Geschenk dafür etwas Besonderes ausgedacht. Sie war in der Zwischenzeit 16 geworden. Sie lud ihren kleinen Bruder zu seinem ersten Opernbesuch ein. Mit dem Bus fuhren sie nach Stuttgart und gingen vom Busbahnhof durch den Schlossgarten zum großen Haus.
Menschenskind, das sind ja vielleicht Treppe. Aber dahinter ist ja alles kaputt.
Da stand der Rest vom Theater, das kleine Haus. Das hat eine Bombe getroffen. Die hat alles zerstört. Die Treppe ist das Einzige, was stehen geblieben ist. Sonst ist alles he. Fast so schlimm wie damals nach der Jahrhundertwende, wo das ganze alte Hoftheater abbrannt ist.
Und danach haben sie alles neu gemacht.
Ja, sogar umpflanzt, wegen der Größe. Das hat ja gar nicht hinpasst, das schönste Theater der Welt. Siehst's ja. Los, komm her. Hier sind unsere Plätze.
Was? So weit vorne?
Genau. Wir sitzen in der Orchestersessel. Ganz vornehm.
Und das schenkst du mir alles bloß, weil ich die Aufnahmeprüfung bestanden hab. Die war doch ob vielleicht.
Du Angeber. Ja, Bub. Kannst du denn überhaupt etwas sehen? Leider kann ich mich nicht nur kleiner machen.
Ich kann zwischen Ihnen und dem Mann durchgucken.
Wie alt bist du denn?
10 Jahre. Bald schon 11. Ich gehe aufs Gymnasium.
Hier in Stuttgart?
Neu. In Tübingen. Wir wohnen in Fleckenhausen. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus.
Ja, und wie heißt du?
Christian. Ebinger.
In deinem Alter bin ich auch zum ersten Mal in die Oper gegangen. Und ich bin nie wieder losgekommen von der Oper.
Es geht los. Aufhöre. Bitte, das soll nie mehr aufhören.
Heimatjahre. Hörspiel in 2 Teilen nach dem autobiografischen Roman von Felix Hubi. 1. Teil. Es entsprochen Christian und Erzähler Konstantin Beetz. Christian als Kind Luca Schmidt, Luise Renate Winkler, Albert Berthold Biesinger. Außerdem sind dabei gewesen Isabelle Demey, Joscha Eisen, Mario Fuchs, Bernd Gnann, Peter Höfermeier, Jana Hostmann, John Grohl, Ida Ott, Jaron Pfeiffer, Wolfgang Rhein, Luke Schillinger, Rosalie Straub, Annika Welder, Udo Zindel, der Felix Hubi und ich, der Walter Schultheiß. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Bettina Krohl. Regieassistenz Konstanze Renner. Besetzung Silvia Böttcher. Musik Dizzy Grisch. Hörspielbearbeitung und Regie Zoran Solomon. Das war eine Produktion vom Südwestrundfunk aus dem Jahr 2020. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.
Walter Heidenei.
Ja, Menschenskind, der Hubi.
Das hast du können, so ein Haufen Persönlichkeit hinten aus. Und du hast immer am Schluss das letzte Wort.
Das letzte Wort? Aber Pfeifendeckel, wo du mir jetzt gerade noch so angeschickt ums Eck kommst.
Ach so, dass du wieder dabei bist, das gefällt mir. Das kannst du beim zweiten Teil noch mal machen.
Ja, wenn es weiter nichts ist. Also so. Und jetzt, Tobi, jetzt sagst du am Ende einfach mal gar nichts.